Ich sitze vor dem Autoren Andreas Eschbach. Er hat das Buch geschrieben, NSA, Nationales Sicherheitsamt. Wie kam es eigentlich zu der Idee, die NSA in das Dritte Reich zu projizieren?
Also das hatte eigentlich zwei Wurzeln. Das eine war ganz banal, dass ich mir National Security Agency einfach mal ins Deutsche übersetzt habe und Nationales Sicherheitsamt. Und da hatte ich so eine Behörde aus der Weimarer Republik vor Augen mit in einem großen dunklen Gebäude mit hohen Türen aus Eichenholz und mit Computern, die so in Holzkästen eingebaut sind, so wie Weiland die Radios bei Oma, mit Bakelitknöpfen und so weiter. Und das habe ich mir mal so abgespeichert, also da könnte man mal was draus machen. Und Punkt zwei war dann einfach die Diskussion um Snowden und das, was er uns über die NSA erzählt hat. Und wo ich dann so das Gefühl hatte, in den Diskussionen wird nicht weit genug gedacht. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ja, man muss doch den Worst Case betrachten. Und habe ich so gesagt, stellt euch vor, die Nazis hätten schon unsere Überwachungsmöglichkeiten von heute gehabt. Da, über sowas muss man doch nachdenken. Und dann habe ich innegehalten und habe gedacht, das wäre eigentlich auch ein Roman, dieses auszumalen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe praktisch unsere Zeit in die Nazi-Zeit versetzt, technisch in die damalige, in den damaligen Totalitarismus. Aber natürlich könnte man auch das Ganze in die Zukunft verlagern und sagen, ja, es kann ja mal wieder so ein Regime kommen und dann ist alles, was man mal gesagt hat vor 15 Jahren und was irgendwo noch bei Twitter steht und ausgegraben werden kann, kann dann gegen einen verwendet werden.
Ja, wo ja dann auch mehr oder weniger ein deutschsprachiges Forum entstanden ist und ein englisches oder jedes Land hat mehr oder weniger sein eigenes Forum gehabt, wo er sich austoben konnte und Deutschland war da sehr weit vorne. Und wie kam es eigentlich auch, dass wie schwierig war es, auf einmal dieses Internet mehr oder weniger auf die damalige Zeit umzuschreiben und warum gerade das Nationale Sicherheitsamt gerade in Weimar?
Also der Grund, warum das Nationale Sicherheitsamt, das Nationale Sicherheitsamt habe ich mir ausgedacht, das ist eine Nachfolge, also eine Umbenennung eines Amtes, das schon zu Kaiserzeiten gegründet worden ist, das Kaiserliche Computerkontrollamt habe ich es genannt, das KKK. Das wurde dann umbenannt. Und in Weimar war es deshalb, weil Weimar damals der geografische Mittelpunkt Deutschlands war. Also der Punkt sozusagen nahe am Schwerpunkt des Reiches. Das heißt, die Leitungen dorthin waren am kürzesten, wenn man es dorthin setzt. Das war also der Grund dafür. Und dass es dann zur Weimarer Republik passt, das ist dann ein Bonus, den sozusagen die Geschichte mitgebracht hat. Und ja, also das Ganze sozusagen in eine deutsche Geschichte umzuschreiben, das war nicht so schwer. Also es war ja so, dass Anfang des 20. Jahrhunderts war ja Deutschland eine Wissenschaftsnation und ganz viele Dinge, also in Chemie und so weiter, war Deutschland damals führend. Und das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Und wenn damals der Computer eben in Deutschland erfunden worden wäre, wären natürlich alle Begriffe deutsch geworden, ist ja klar.
Ja, wobei, da war ja dann auch teilweise in Amerika oder in England waren die Begriffe anders da, wie hier in Deutschland und. Also mehr so hatte ich das jetzt, wenn ich es nur so rüber passieren lasse, in dem Buch auch immer wieder rausgelesen, dass bestimmte Begriffe ganz anders da waren. Wie kam es, für mich war es am Anfang sehr, sehr schwierig, den Computer mit K geschrieben zu sehen oder Programmiererin als als Strickerin. Wie schwierig war es, immer wieder in diese Szene mehr oder weniger einzutauchen?
Ja, beim Schreiben absichtlich falsch zu schreiben, ist natürlich schwierig, wenn man viel schreibt. Ich habe natürlich am Schluss bevor ich das Manuskript abgegeben habe, habe ich nochmal einen Suchlauf gemacht, ob nicht doch ein Computer mit C drin steht oder ein Telefon mit F oder so. Das mit dem Programm Strickerin, das erkläre ich ja, woher das kommt. Also ich vergleiche es einfach. Also Stricken deshalb, weil die ersten lochkartengesteuerten Maschinen waren ja Strickmaschinen. Und daher hatten auch die Erfinder der Hollerith-Maschine und so weiter die Idee, das mit Lochkarten zu machen. Und von daher ist da eine Ähnlichkeit da. Dann erkläre ich ja auch, warum Programmieren eine urweibliche Tätigkeit ist. Ne? Und dann werden die eben so genannt. Das sind einfach Dinge. Ich wollte einfach auch sowas wie eine Kultur schaffen, dass man es einfach, dass da niemand drüber nachdenkt, sondern das ist einfach so. Und da ist es dann so im Gymnasium, 10. Klasse, müssen sich die Mädchen entscheiden, ob sie Haushaltslehre machen oder Krankenpflege oder Programmieren. Die drei Sachen, die eben Mädchensachen sind. Und die Helene in meinem Buch, die will keine Krankenpflege machen und für Haushaltslehre ist sie zu ungeschickt, also wird sie halt Programmstrickerin.
Ja, wobei ja Helenes Eltern es gerne gesehen hätten, wenn sie in den medizinischen Bereich gegangen wäre. Weil der Vater ja Arzt ist und ein in Deutschland führender Arzt ist in der Rassenforschung und. Wie war das eigentlich, die Helene zu schreiben und diesen rebellischen Geist auch von ihr zu spüren?
Also am Anfang ist sie ja nicht wirklich rebellisch, sondern sie will einfach nur auch irgendwie über die Runden kommen. Es ist nur so, dass sie quasi in ihren Eltern keine Verbündeten hat, sondern sich gegen deren, ja, also die sind ziemlich dominierend, die wollen halt sie verheiraten und dass sie bestimmte Berufe einschlägt und dem Volk dient und all so Zeug. Und sie muss sich also quasi gegen diesen Druck behaupten und ihr Rebellentum ist also geboren aus diesem Auflehnen, aus diesem Versuch einer Selbstbehauptung.
Der Gegenpol von der Helene ist ja der Herr Lettke. In der Nationalen Sicherheitsamt. Und wie kam sie auf die Idee von dem Herrn Lettke?
Also der Lettke ist schon ein bisschen älter. Und zwar hat er so ein bisschen eine Mutation durchlaufen. Und als damals diese Cloud-Technologie aufkam, dass alles in die Cloud wandert, unsere Daten, die gehen in die Cloud und was man uns da so erzählt hat, da habe ich gedacht, Cloud, das klingt so nach Äther und Sphären und himmlischen Gefilden, aber tatsächlich ist eine Cloud ja einfach nur ein Computer, der jemand anders gehört. Und dort liegen jetzt meine Privatfotos und meine Dokumente und so weiter. Und man wird mir gesagt, ja, die sind verschlüsselt und da kommt keiner ran. Aber das ist natürlich gelogen, weil jeder Computer muss administriert werden. Und das heißt, irgendwelche Leute gibt's, die haben die ganzen Passwörter und Schlüssel und kommen daran. Dann habe ich gedacht, also ich kenne doch die Computerleute, ich bin ja selber einer. Da sitzen bestimmt irgendwie nachts, sitzt da einer und langweilt sich und sagt dann, jetzt gucke ich mal die Privatfotos da von der Hilde Müller aus Wuppertal durch. Die war jetzt am FKK-Strand, das gucke ich mir jetzt mal an. Oder einfach so durchsucht, was da so da ist und sich so seine Gedanken macht. Das war mal so eine Figur, die ich mir so halb ausgedacht hatte und gedacht, was, vielleicht kann man da mal was draus machen. Und jetzt halt für diesen Roman habe ich gedacht, ja, das, so eine Figur brauche ich auch, die einfach diese Überwachungstechnik für ganz egoistische Zwecke benutzt. Und ich drehe das Ganze noch ein paar Stufen höher, indem ich ihn richtig fies mache. Weil man braucht in so einem Roman auch einen richtigen Fiesling. Und zwar jetzt, ja gut, die Nazis waren fies genug, aber das ist dann so, das System ist so abstrakt, aber er ist ganz konkret mit seinen Erpressungen und all dem.
Wobei es ja die Nazis in dem Buch allen auch sehr leicht gemacht haben, wenn man in der NSA gearbeitet hat, die Leute zu erpressen, weil es wurde ja alles gespeichert. Es wurde ja nichts mehr über Bargeld bezahlt, es war alles nur noch über Kredit und EC-Karte oder sonst irgendwas. Und der Mensch wurde immer gläserner durch sein Handy, was er immer wieder mit durchgeschleppt hat. Wie war das für einen persönlich, jemanden so viel Macht eigentlich zu geben in einem Roman?
Also das ist kein Problem, das macht man einfach. Also die Macht, die jetzt zum Beispiel der Lettke hat, die hängt ja damit zusammen, dass bestimmte Sachen im Lauf der Zeit sozusagen illegal geworden sind. Also ganz am Anfang erpresst er da eine Frau mit einer Äußerung, die sie im Deutschen Forum geschrieben hat, noch vor der Machtergreifung, als es einfach nur eine Meinungsäußerung war. Und dann kommt eben diese Regierung ans Ruder und dann plötzlich ist das, was sie mal gesagt hat, gefährlich. Also das war dieser Dreh zu sagen, alles, was man heute sagt und aus der heutigen Situation raus kann später uminterpretiert werden. Und das ist ja das, was er dann macht. Und klar, also wenn ich Machtmissbrauch zeigen will, dann muss ich natürlich auch ganz viel Macht den Figuren geben.
Was ich auch sehr interessant fand, war die Sache, wie Sie es beschrieben haben, wie zum Beispiel Anne Frank gefunden worden ist. Und wie auf einmal Helene angefangen hat, umzudenken in dem Moment, weil sie ja auch an ihre beste Freundin aus der Schulzeit gedacht hat. Das war so der erste richtig beklemmende Moment für mich in dem Buch, wo ich auch ihr, glaube ich, das musste ich ihr, glaube ich, auch gleich erstmal erzählen, hier, das und das ist gerade in dem Buch passiert. Und so viel Macht haben die gerade. Wie schnell war das eigentlich für Sie auch klar, dass man damit auch Juden oder Leute, Fahnenflüchtige finden kann mit den möglichen Möglichkeiten?
Also man muss dazu sagen, dass das überhaupt nicht erfunden ist. Das könnte man ganz genau so machen. Ne? Also das ist ganz banale Computertechnik. Wenn man diese Daten hat, kann man die so auswerten, wie es im Roman beschrieben ist und würde dann diese Ergebnisse finden. Also wenn es einen Grund gibt, Leute zu verstecken, das ist ja der springende Punkt. Wenn es diesen Grund nicht gibt, dann ist es egal. Ne? Aber wenn eben eine Situation eintritt, dass man Leute verstecken muss, und dann könnte man sie auf diese Weise ausfindig machen. Und das ist das, was ich da gemacht habe.
Wie kam es zu der Idee, wo wir gerade bei Flüchtlingen sind, bei Fahnenflüchtigen, wie kam es auf die Idee des Arthurs bei dem Roman, also dem Liebhaber, den Geliebten von Helene?
Ich wollte sie jemanden verstecken lassen. Also ich wollte sie in die Situation bringen, dass sie einerseits an diesen Projekten beteiligt ist, um gesuchte Leute aufspüren zu müssen, aufzuspüren und dass sie gleichzeitig verhindern muss, dass er gefunden wird. Und die Situation haben wir, dass sie praktisch immer, wenn so eine neue Idee aufkommt, wie man jetzt irgendwelche versteckten Leute findet, dass sie dann erstmal ausprobiert, finde ich auf diese Weise jetzt den Arthur? Und wenn ja, dann, dass sie dann überlegt, wie kann ich jetzt irgendwelche Manipulationen machen, damit er eben nicht ausfindig gemacht wird. Eben diese zwei Seiten ist so ein bisschen wie der Detektiv, der sich selber suchen muss in manchen Krimis, weil er hat irgendein Verbrechen begangen und muss jetzt an den Ermittlungen teilnehmen. Ein bisschen so ist es. In der Situation ist sie. Und das Interessante dabei war, dass sie anhand dessen eben merkt, was sie tut. Also sie kann sich in der Situation nicht mehr verstecken und sagen, ja, ich tue ja nur meine Pflicht, weil eben der Mann, der sie liebt, den bringt sie damit in Gefahr. Und dann wird klar, was sie da eigentlich, wird ihr auch völlig klar, was sie da eigentlich tut.
Wie war es eigentlich auch für Sie, immer wieder geschichtliche Personen mit einzubinden und die plausibel einzubinden, wie zum Beispiel Mengele, Göring und so weiter? Wie war das? Wie kann man sich das beim Schreiben vorstellen? War das von vornherein klar, dass die auftauchen, oder kam das, hat sich das entwickelt?
Naja, die Frage, die man sich stellt, ist, also es muss sich schon harmonisch ergeben. Also man stellt sich vor, wie, in welcher Situation würde diese Figur auftreten? Also wann tritt Hitler auf, wann tritt Himmler auf und so weiter. Die Figuren zu beschreiben ist nicht schwer, weil man hat ja Dokumente darüber und jeder weiß, wie würde ich Himmler wiedererkennen und Hitler sowieso. Und man weiß, wie die geredet haben und wie die gesprochen haben. Das ist einfach. Ich habe es jetzt nicht um ihrer selbst willen gemacht, sondern einfach, um zu zeigen, also dass Himmler am Anfang auftritt, das war einfach die Situation, dass er sich überlegt hat, dieses NSA in die Gesamtorganisation SS einzubinden, das Reichssicherheitshauptamt. Das wäre, also wenn es ein NSA gegeben hätte damals, wäre das etwas, was er irgendwann getan hätte. Dass er da gesagt hat, ich überlege mir jetzt, ob ich das jetzt einkassiere oder ob ich es bestehen lasse. Die Nazis hatten relativ viele Ämter und Behörden, die es doppelt gab, weil das war so ein bisschen Teil ihrer Philosophie, dass verschiedene Organisationen auch gegeneinander arbeiten sollen, so Evolution und Kampf des Stärksten und so weiter. Aber es gab natürlich auch diese Bewegung, dass einer gesagt hat, ich krall mir jetzt noch irgendeine Zuständigkeit und verleib die mir ein. Und deswegen war eben diese Situation da, und da hätte er niemand anders geschickt, sondern das hätte er sich selber angeguckt.
Was mich besonders erschreckt hat, war bestimmte Spionageerfolge, die die Nazis dann mehr oder weniger hatten, aber auch, dass die Idee mit der mit dem Implantat im Hirn, dass was es bewirkt hat. Es war so erschreckend real, das mit dem Internet zu verbinden und. War das eine Sache, die während dem Schreiben entstanden ist, oder war das, hatten Sie vorher so einen Plan gemacht, das kommt vielleicht schon vor oder das?
Ja, ich mache mir vor dem Schreiben immer einen Plan, was ich mir vorstelle, dass es dann wird. Ich ändere den Plan dann im Lauf des Schreibens oft. Also es war nicht sicher, dass das so kommt oder wann es genau kommt, aber es hat sich dann eben rauskristallisiert, dass das einen guten Abschluss gibt. Und es ist ein bisschen spekulativ, aber nicht sehr. Also ich habe erst vor 2-3 Wochen eine wissenschaftliche Arbeit gefunden im Internet, wo es darum ging, Gehirne direkt miteinander zu kombinieren, also so ähnlich, wie ich es auch in der Out-Trilogie beschrieben habe. Und diese Versuche, die Funktionsweise des Gehirns zu entschlüsseln und es dann zu beeinflussen, die gibt's jetzt auch schon. Die sind noch nicht so weit gediehen. Da ist der Roman an der Stelle so ein bisschen spekulativ, aber grundsätzlich wird es schon versucht.
Kann man das Buch auch als eine Warnung sehen, dass man nicht immer alles im Internet machen sollte und nicht immer alles per Karte bezahlen soll, sondern einfach auch mal als eine Warnung für ein bewussteres Umgehen damit zu verstehen ist?
Also ich hoffe doch sehr, dass man dieses Buch auch als Warnung liest. Oder eben eine, dass es dazu beiträgt, dass man bewusster umgeht mit dem Internet, dass man sich überlegt, was man jetzt da reinstellt und was man was jetzt unbedingt an die Weltöffentlichkeit muss. Müssen alle sehen, was ich heute gefrühstückt habe, zum Beispiel. Ja. Ja. Was es nicht ist, ist eine Aufforderung, jetzt sich verschlüsselte E-Mail-Programme zuzulegen oder nur noch über Tor-Onion-Routing-Netzwerke zu surfen. weil damit macht man sich genauso verdächtig, weil es ist natürlich auch möglich, Leute rauszufiltern, über die man nichts weiß oder die irgendwie die nur verschlüsselte E-Mails versenden. Da kann dann auch eines Morgens um 4 Uhr jemand vor der Tür stehen und sagen, was machen Sie da eigentlich? Also ist die Lösung ist wahrscheinlich nicht die, dass man jetzt private Gegenmaßnahmen ergreift und sich da so irgendwie einigelt oder alle Accounts abmeldet und zum Einsiedler wird, sondern ist die Frage ist, dass wir eben Wissen, also ein größeres Verständnis davon haben müssen, was wir da eigentlich tun, wenn wir im Internet unterwegs sind. Hey, man muss sich klar machen, diese ganze Technologie ist erst seit 20 Jahren ungefähr Teil unseres Alltags. Das ist alles noch in den Kinderschuhen und wir müssen damit sozusagen erst noch richtig umgehen lernen. Das ist ein bisschen so wie mit dem Auto. Das Auto gibt es seit 120 Jahren oder so. Und am Anfang waren das auch Höllenmaschinen und man ist an Bäume gefahren und in Böschungen runter und hat zu schnell und zu und so nach und nach haben wir gelernt, wir wissen, was man mit dem Auto anrichten kann, wir wissen, wie man damit umgeht. Wir haben uns daran gewöhnt, Sicherheitsgurte zu tragen und wir haben alle möglichen Maßnahmen erfunden, um das Autofahren sicherer zu machen. Und so ähnlich müssen wir das mit den Computern auch lernen.
Was sind so die nächsten Projekte? Gibt es neue Projekte oder neue Gedankenspiele in irgendwelcher Art und Weise? Weil ich denke, bei dem Umfang von den Büchern, die Sie auch immer haben, ist es ja auch immer eine recht große Vorbereitungszeit. Gibt es da schon neue Ideen, Planungen?
Ja, Ideen gibt es, aber über die spreche ich grundsätzlich nicht, bevor das Buch nicht fertig ist.
Ja, dann bin ich mal gespannt, genauso wie man auf das Ende oder die ganze Geschichte von diesem Buch sein kann. Es sind so viele Aspekte, die ich jetzt auch nicht angesprochen habe, die in dem Buch vorkommen und die man einfach, glaube ich, selber erfahren sollte.
Ja, unbedingt. Lesen, lesen, lesen.
Ja, dementsprechend. Viel Spaß.